Das Jazzgespräch.
Ja, servus Dieter, servus unseren Hörerinnen und Hörern zum 99. Man sollte es kaum glauben, Jazzgespräch.
Servus Stefan. Ja, servus Stefan und alle da draußen. Ich weiß nicht, ob es alle hören. Es hat natürlich stilgerecht im Hintergrund unsere liebe Uhr zum Bimmeln angefangen für das 99. Jazzgespräch.
Ich habe es nicht gehört.
Schauen wir, ob das dann noch irgendwo auf der Aufzeichnung drauf ist.
Dieter, ich bin draufgekommen, wir haben heute keine Premiere, aber wir haben heute jemanden, dessen Instrument wir sehr, sehr selten hier im Mittelpunkt haben. Tatsächlich ist es erst das zweite Mal. Es geht um einen Bassisten heute. Das ist die eine Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist, dass der Herr aus Großbritannien kommt. Auch das haben wir sehr, sehr selten in unserem Jazzgespräch.
Es gibt dann noch eine Besonderheit, aber auf die komme ich später zurück. Ich sage nur Herz.
Gut, sagt mir jetzt nichts, aber wie auch immer. Dann darf ich mal offenlegen, um wen es heute geht. Dave Holland, Bassist, geboren 1946 in Großbritannien und noch lebend, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Das ist wohl wirklich wahr. Ich kann jetzt gleich enthüllen, mir hat schon lange, lange, lange Zeit ein Jazzgespräch nicht so viel Freude bereitet wie dieses, wobei prinzipiell für mich die Jazzgespräche an Freude durchaus reich sind. Aber was ich da an Musik mitgenommen habe, das sprengt ein bisschen meine Erwartungshaltung.
Ja, und Dave Holland ist oder wird heuer 80.
Ja, und er ist viriler denn je, er ist lebendiger denn je, er ist kreativer denn je. Was er in den letzten Jahren gemacht hat, ist wirklich alles ausgesprochen interessant. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir in den nächsten Jahren erwarten dürfen. Und ich hoffe, er bleibt noch sehr lebendig unter uns. Ich wünsche ihm ein langes Leben und viel Schaffenskraft.
Also unglaublich ist, dass gerade vor kurzem ein neues Album rausgekommen ist.
Welches sprichst du jetzt gerade? Ich bin gespannt, welches dir aufgefallen ist.
Vital Spark, The Music of Kenny Wheeler.
Ja.
Jetzt gerade erschienen.
Ja, da musst du was erzählen. Das habe ich zwar gelesen, aber bei mir hört es bei Memories of Home auf. Das ist eine Scheibe aus dem Jahr 2025, zu der wir später sicher auch noch kommen werden.
Genau. Ja, hast du mit der Biografie von Dave Holland ein bisschen beschäftigt?
Naja, im Wesentlichen, du hast bereits gesagt, 1946 geboren, das Wichtigste, er ist noch immer unter uns und er freut sich bester Gesundheit. Was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Geschichte mit dem Herz. Der Dave Holland hatte nämlich Anfang der 80er Jahre irgendwie einen schweren bakteriellen Infekt übergangen und hat dann ein Herzleiden gekriegt, so eine klassische Herzbeutelentzündung, die dazu geführt hat, dass sie ihm das Herz operieren mussten. Eine Herzklappe wäre zum Austausch gewesen und er hat dann während der Operation, haben die Operateure die Entscheidung getroffen, dass die Herzklappe rekonstruiert, also repariert werden kann. Und daher freut er sich seit den 80er Jahren eines reparierten Herzens, einer rekonstruierten Herzklappe. Ich habe es vielleicht irgendwo nebenbei mal erwähnt, in irgendeinem Jazzgespräch. Du, Stefan, solltest es eh wissen. Ich habe auch zwei reparierte Herzklappen, lebt damit wunderbar. Und das, was man über den Dave Holland dazu sagt, kann ich aus eigenem Ermessen bestätigen. Das Herz ist ja ein ganz besonderer Organismus oder ein besonderes Organ im Körper und sehr für den Rhythmus zuständig. Und der Dave Holland hat da in den 80er Jahren noch einmal einen Schub gekriegt und eine Kreativität in seinen Bassrhythmus hineingelegt, der bis heute offensichtlich anhaltet. Wie gesagt, er ist ja eigentlich auf gleicher Höhe seit Beginn seiner Karriere kreativ. Und was da alles entstanden ist und uns erfreut, ist eben Gegenstand des heutigen Jazzgesprächs.
Gut, ich liefere nur ein paar Facts nach. aus seinen jungen Jahren. Dave Holland ist, wie schon erwähnt, ein Brite. Er hat in den 60er Jahren in den Londoner Clubs gespielt, wie wahrscheinlich alle seine Zeitgenossen in Londoner Clubs gespielt haben. Mir fällt da ein, der Tubby Hayes zum Beispiel oder der Michael Garrick und so weiter. Und die meisten sind wahrscheinlich mit dem damaligen berühmtesten Musiker in London in Verbindung gekommen, nämlich dem Alexis Corner, der eigentlich Bluesmusiker war, aber halt immer viele Musiker um sich geschart hat in den Clubs in London. Und wenn man der Geschichte glauben darf, dann hat der Miles Davis den Dave Holland mal in London gesehen beim Konzert und ihn dann so nonchalant eingeladen, nach New York zu kommen, aber nicht wirklich dann was von sich hören lassen. Dave Holland hat trotzdem seine Sachen gepackt, ist nach New York, ist dort dem Herbie Hancock über den Weg gelaufen und der Herbie Hancock hat dann wieder zu Miles Davis die Verbindung hergestellt. Ja, und das hat letztlich dazu geführt, dass der Dave Holland auf Bridges Brew in der Miles Davis Band mitgespielt hat.
Ja, und damit begann eigentlich ein raketenhafter oder kometenhafter Aufstieg. Dave Holland ist einer der ganz wichtigen Bassisten von Miles Davis gewesen in der elektrischen Periode sowieso. Er hat insbesondere, finde ich, etwas übernommen, insbesondere in den späteren Jahren dann, ich denke das an die 90er und an die frühen 2000er, von seinem Mentor, musikalischen Ziehvater, dem Miles Davis, der ja ein ganz, ganz großartiger, nicht nur selber ein ganz großartiger Musiker war, sondern es geschafft hat, immer wunderbare junge Musiker um sich herum zu scharen und eigentlich mit diesen Musikern noch einmal doppelt so zu glänzen, wie er vielleicht alleine geglänzt hätte. Das hätte schon gereicht, aber er hat es geschafft, einfach mit seinen Musikern noch mal ganz, ganz viel dazu zu adden. Und die Magie der Musik von Miles Davis ist ganz sicher auch eine, weil er, wie es auch auf diversesten Platten heißt, Directions in Music, er war der Musikdirektor der Musik, die er produziert, aufgenommen, eingespielt hat in diesen vielen genialen Jahrzehnten. Und genau das hat der Dave Holland eigentlich dann übernommen, spätestens in den 90er Jahren, wie er mit seinen genialen Quintetten, Oktetten und mit Big Bands aufgetreten ist, aber auch davon später. Das ist für mich eben was ein typisches Zeichen vom Dave Holland, dass er nicht nur ein wunderbarer, stimmiger Bassist war. Mein lieber Cousin Wolfi Sicker, selber ein großartiger Jazzbassist, sagt immer, es gibt andere, die ihr vielleicht für großartig haltet, wie übrigens zum Beispiel den Nils Orsted Pedersen, heißt er, glaube ich, oder Nils Henning Pedersen. Lassen wir mal sozusagen die Meinung des einen oder anderen Jazzmusikers, der selber Bass spielt, beiseite. Ich persönlich kann nur sagen, ich bin vom Bassspiel vom Dave Holland sehr, sehr angetan, weil er gleichzeitig rhythmisch ist und auch sehr melodiös. Aber jedenfalls absolut unwidersprochen ist seine Fähigkeit, als Bandleader andere Musiker in großartigster Weise zum Glänzen zu bringen.
Ja, Nils Henning Orsted Pedersen heißt er.
Dankeschön.
Däne,
ja.
Glaube ich, ist er. Mhm. Ich habe mir jetzt im Vorfeld oder als Vorbereitung für die Sendung ein bisschen mit dem Bass als Instrument selbst beschäftigt. Der offizielle Name ist ja der Kontrabass, ja, weil er auf die Kontra-Oktave gestimmt ist. Und wenn man sich so den Jazz und die Jazzgeschichte anschaut, dann ist der Bass ja eigentlich jenes Instrument, das erstens unverzichtbar ist. Es gibt in jeder Besetzung mehr oder weniger einen Bass. Viele Instrumente gibt es in vielen Besetzungen nicht, aber der Bass ist eigentlich überall. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es schon schwierig ist aus meiner Sicht, als Bassist den Leader zu spielen. Ja? Natürlich kannst du den Rhythmus vorgeben und den Background bereitstellen, aber die Melodie kommt nicht vom Bass. Im Übrigen hat der Bass die Tuba ersetzt in den 20er Jahren. Vorher hat die Tuba diese Funktion des Basses gehabt. Und bei der Gelegenheit habe ich ein bisschen gelesen über die unterschiedlichen Formen, wie man Bass spielen kann. Da war von Pizzicato die Rede oder von Slapping Bass oder von Walking Bass. Die wenigsten verwenden den Bogen im Jazz, kommt aber auch vor. Ron Carter hat das oft gemacht. Und ja, wenn man selbst nicht Bass spielt, dann kann man sich nur annähern an das Instrument, aber wirklich etwas Gescheites darüber sagen, das wage ich nicht. Ich weiß nur eines im Vergleich zu dem anderen Bassisten, den wir in unseren Sendungen hatten, nämlich dem Charles Mingus, spielt der Dave Holland jedenfalls einen unterschiedlichen Stil.
Ja, du hast eh schon sehr, sehr viel Spannendes, finde ich, gesagt zum Thema Bassspiel und Bassspieler. Ich möchte vielleicht nur ergänzen, dass natürlich ist der Bass in den unteren Lagen beheimatet und muss sich genauso wie das Schlagzeug und das Piano immer wieder die Diskussion gefallen lassen. Ist es mehr, gehören die mehr zur Rhythmusgruppe oder sind sie auch fähig, Melodien zu tragen? Ich glaube, die Frage ist für uns eindeutig beantwortbar, dass alle drei und damit auch der Bass sehr wohl ein großartiges Melodieinstrument auch sein kann. Ein Melodieinstrument, ein Harmonieinstrument, das in den Mittelpunkt des Jazzinteresses rücken kann. Aber am Ende des Tages, Stefan hat es ja richtig gesagt, ist es natürlich ein Instrument der unteren Register, das in sehr starker Weise die Musik in einem rhythmischen Format vorantreibt. Und umso bemerkenswerter ist es eigentlich, dass beim Dave Holland beides, nämlich auch dieses Rhythmische, was den Bass auszeichnet, immer gleichzeitig in einer Wechselwirkung ist mit diesem musikalisch-melodiösen, harmonischen Element, das eben der Bass auch hergibt. Um dem zu entsprechen, hat der Dave Holland ja auch eine ganze Reihe von durchaus sehr bemerkenswerten Soloalben herausgebracht, wo er dem Instrument eben auch diese ganz klassischen melodischen Seiten entlockt. Er hat auch eine sehr interessante Cello-Einspielung gemacht, zu der wir vielleicht später auch noch kommen werden.
Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass du diese Solowerke auch vorgeschlagen hast, dass wir die aufnehmen in unser Gespräch, weil ich erinnere mich ja daran, dass die langen Intros von Jimmy Garrison bei manchen Coltrane-Konzerten fürchterlich auf die Nerven gegangen sind. Was du noch erinnerst?
Ich erinnere mich absolut daran, ja. Stefan. Du hast dich gut erinnert daran. Dankeschön dafür. Ich sage jetzt einfach mal ganz flapsig, was kümmern mich meine blöden Reden von vor kurzer Zeit oder auch vor längerer Zeit? Man lernt dazu, man entwickelt sich mit dem Jazz und ich könnte auch sagen, wo der Jimmy Garrison einfach eine gewisse, durchaus manchmal spröde Art hatte, lag ja auch an der modalen bis dann fast freien Art und Weise, wie das Coltrane Quartett damals gespielt hat mit dem Jimmy Garrison am Bass. Und der Dave Holland versteht es jedenfalls, finde ich, eine sehr, sehr melodiöse, ich möchte sagen, in vielerlei Hinsicht eine funkige Art des Basses zu spielen, wo eben das musikalische Element des Basses durchaus für mich in den Vordergrund rückt.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, funkiger Bass, weil das ist im Grunde das, was ihn zum Beispiel vom Charles Mingus unterscheidet, der ja viele Blues- und Gospel-Wurzeln in seinem Bassspiel hat und auch in der Musik. Und das hat, der Dave Holland hat eher das Funkige. Ist natürlich eine komplett andere Generation, muss man
genau,
auch sagen.
Genau, ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Er wurde groß, man hat auch vorher anderes gemacht, aber er wurde groß in der Zeit, wo der Jazzrock große Bedeutung gewonnen hat. Nicht umsonst ist er ja eben zu Miles Davis gestoßen in der Zeit der Fusion oder eben dessen, was man dann später auch Jazzrock in unserer Jugend genannt hat. Und da hat der Bass einfach ein deutlich funkigeres Erscheinungsbild an den Tag gelegt. Er wurde gleichzeitig melodiöser, aber eben sehr wohl auch tragender im Rhythmus und man hat vor allem ihn nicht mehr als einen Grundrhythmus verwendet, sondern fast wie das Schlagzeug ein bisschen zum Slammen, zum unterschiedliche Rhythmen sozusagen in den Vordergrund zu rücken mit dem Bass. Das ist vorher nicht so stark der Fall gewesen im Jazz.
Ja, und er ist auch elektrifiziert worden. Ne? Das hat sich früher
richtig
nicht gegeben.
Ja, ja.
Ja, also das erste Werk, wenn ich da mal einsteigen darf, ist ja eigentlich ein extrem sperriges Werk. Mit einem Stück daraus fängt auch unsere Playlist an. Übrigens, vielleicht gleich jetzt der Hinweis. Ihr wisst, dass wir in der Sendung keine Musik spielen, wir dürfen es nicht, aber wir haben auf Spotify eine Playlist zu jeder Sendung, die man so begleitend hören kann. Wenn ihr für diese Sendung in die Playlist einsteigt, dann lasst euch vom ersten Stück nicht ablenken und daran hindern, weiterzuhören, weil es ist eben aus seinem, ich weiß nicht, ob es sein erstes Album ist, aber das ist das erste, was wir auf der Liste haben, aus einem Duo, Music from Two Basses, aus dem Jahr 71 mit einem gewissen Bear Phillips, der da den zweiten Bass spielt. Das ist eine kammermusikalische Avantgarde auf zwei Bässen. Das ist ja für ein ganzes Album schon relativ anspruchsvoll zu hören. Ich habe es nicht geschafft.
Ja, du bist streng mit dir selber gewesen, mein lieber Stefan. Ich bin es da, wie soll ich sagen, sehr klassisch und locker angegangen. Ich bin beim Dave Holland dort eingestiegen, wo in Wirklichkeit bis zu einem gewissen Grad einer oder vielleicht sogar der Kulminationspunkt nicht nur für den Dave Holland selber, sondern für die gesamte Jazzgeschichte ist. Eines der ganz, ganz großen Jazz-Alben der Geschichte, gehört für mich sicher zu den Top 100 im Jazz ever, das er im Jahr 1971 herausgebracht hat auf ECM.
72,
bitte gerne, kann man immer streiten, gibt es immer unterschiedliche Hinweise im Internet auch. Conference of the Birds.
Ist aber auch kein einfaches Einsteigerwerk, muss man sagen.
Naja, aber ja, es ist definitiv klassisch Avantgarde, Free Jazz. Trotzdem finde ich ein sehr geordnetes Werk und durch die Mitmusiker von Dave Holland, die in dieser Zeit ihn durchaus durch mehrere Werke begleitet haben, wirklich sehr prägnant in Erscheinung tretend. Es ist nämlich zwei Saxophonisten, beide im weiteren Sinne eigentlich im Free Jazz auch zu Ehren gekommen. Das eine ist der Sam Rivers, der, wie soll ich sagen, eher feurig und leidenschaftlich spielt. Und auf der anderen Seite des Kopfes der intellektuelle Tony Braxton, die ihn da eben auf den Blasinstrumenten begleitet haben und eine ganz, ganz spannende Art von kammermusikalischem Avantgarde-Jazz geprägt haben. Am Schlagzeug hat sie der Barry Altschul begleitet, ein Großmeister eigentlich des kammermusikalischen Free Jazz, der in mehreren Formationen damals von sich hören gemacht hat. Und was ich so spannend finde, sind zwei Sachen. Das eine ist der Bruch auf dieser Platte, nämlich das Titelstück selber, Conference of the Birds. Ich glaube, das letzte Stück auf der ersten Seite ist ein wunderschön lyrisches Stück, fast ein bisschen brav, grenzt aber trotzdem immer wieder auch an die restliche Topografie dieses Albums. Also ist trotzdem auch der Avantgarde zuzuordnen. Der Rest ist wirklich reine Avantgarde. Und trotzdem ist alles immer sehr wohlgeordnet und hat immer so einen, möchte ich fast sagen, sentimentalen Unterton. Also kommt gar nicht in diese Kälte, in die manchmal der Avantgarde-Jazz abgleitet, sondern ist immer mit sehr, sehr viel Gefühl durch die gesamten beiden Plattenseiten, wenn man sich das Vinyl zu Genüge führt, vergenusszwergelt. Also eine wirklich wichtige Platte für den Jazz Anfang der 70er Jahre.
Ist erschienen auf ECM, oder?
Ja, wie schon gesagt, ist auf ECM erschienen.
Ah, hast du nicht gesagt. Aber es ist interessant eigentlich, wäre zu wissen, wer da wen zugegangen ist. Ne? Wie heißt der Produzent von ECM? Bernd Eichinger? Oder?
Eichinger, ja.
Mhm. Ja, auf den Dave Holland oder umgekehrt. Weil, wie gesagt, in Europa, also zumal in Deutschland, wird Dave Holland ja wahrscheinlich kein Begriff gewesen sein damals.
Gute, spannende Frage, vollkommen richtig. Umso bemerkenswerter, als eigentlich der Dave Holland so ein klassischer ECM-Musiker geworden ist. Er ist ECM bis in die späten 2000er Jahre, bis in die junge Jetztzeit fast treu geblieben, bevor er sein eigenes Label gegründet hat. Dazu später auch noch ein, zwei Sätze. Und für mich, wenn ich so meine eigene Favorite-Liste durchgehe, muss ich sagen, 95% der Alben, die ich heute euch ans Herz legen möchte und mit Stefan gemeinsam besprechen möchte, sind ECM-Alben.
So ist es. Conference of the Birds. Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeschaut. Es könnte auch ein Kronenalbum sein aus dem im Penguin Guide, oder?
Ja, definitiv. Ich sage einmal, irgendwo waren sie, weil das ist ja nicht immer gleich geblieben, aber irgendwann einmal in einer Ausgabe kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihm eine Krone verliehen haben. Die 4 Sterne hat es auf jeden Fall, immer hat es auch bei mir. Das ist wirklich ein Werk von zeitloser Schönheit und insbesondere in dem Fall das Fehlen des Klaviers. Stefan, ein alter Fan des Klaviers.
Ja, genau, ja.
Dass eben insbesondere dem Sam Rivers und dem Tony Braxton die Möglichkeit gibt, gleichzeitig sozusagen quasi miteinander und immer wieder auch gegeneinander zu spielen. Und deshalb in einer Ernsthaftigkeit, dass man irgendwie gar nicht so sehr an Free Jazz denkt, sondern fast ein bisschen an die Moderne, die in Europa gemahnt ist, also die klassische Musik des 20. Jahrhunderts in Europa, die ja sehr wohl streng, formal und komponiert war. Und auch dieses Werk hat für mich etwas von einer komponistischen Schärfe.
Ja, aber wenn du sagst Klavier, wie man überhaupt sagen muss, ne? Wenn du diese Diskografie, die wir da besprechen heute, durchsiehst, wir haben Solo, wir haben Duo-Aufnahmen, wir haben Trio-Aufnahmen, kommen wir gleich dazu. Conference of the Bird ist eine Quartettaufnahme, wir haben Quintett, Octett, Big Band. Das Klavier spielt eigentlich bei den meisten Aufnahmen keine Rolle. Ja, es gibt bei vielen Aufnahmen gar keinen Pianisten. Es gibt sehr viele Aufnahmen, wo das Klavier durch das Vibraphon ersetzt wird, was ziemlich gut kommt im Übrigen. Ja. In Verbindung mit dem Bass, aber Klavier kommt eher sehr, sehr selten vor.
Das ist eine spannende Entdeckung, die du gemacht hast. Du hast vollkommen recht. Ich habe mir das noch nicht wirklich bewusst gemacht, aber es stimmt total. Jetzt könnte man unterstellen, dass es nicht nur daran liegt, dass es großartig kompensiert wird durch die anderen Melodieinstrumente, aber vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass auch das Schlagzeug natürlich beim rhythmusorientierten Bassisten Dave Holland immer eine wichtige Rolle spielt, auch von großartigen Musikern besetzt ist. Und er selber eben auch die Qualitäten des Klaviers zum Tragen bringt in all seinen Aufnahmen, nämlich gleichzeitig ein bisschen Rhythmusinstrument zu sein und eben auch Harmonieträger und sogar Melodieträger zu sein, was ja in anderen Jazz-Aufnahmen sehr oft im Klavier zukommt.
Genau. Ja, dürfen wir vielleicht gleich zu Gateway kommen oder hast du vorher noch eine andere Erinnerung?
Wäre definitiv mein nächstes Album auch gewesen, aus dem Jahr 1975 oder keine Ahnung, wo hast du es verortet?
75, ja. Also es streiten sich, glaube ich, ein bisschen die Geister, ob das Album Gateway heißt oder ob die Band Gateway heißt. Also von dieser Besetzung gibt es dann 3 Nachfolgealben, die tatsächlich dann, glaube ich, unter dem Bandnamen Gateway rausgekommen sind. Sei es drum, es geht hier um eine Trio-Aufnahme und auch die ist wieder in der Besetzung extrem interessant. Da gibt es Gitarre, Bass und Schlagzeug. Die Gitarre in dem Fall vom John Abercrombie. Das Schlagzeug von Jack DeJohnette. John Abercrombie hat auch seine Alben auf ECM aufgenommen und es ist kein Wunder, dass sich die beiden Musiker Holland und Abercrombie irgendwann einmal im ECM-Studio begegnet sind. Das Album ist seiner Zeit entsprechend, würde man sagen, wenn man sich den Abercrombie anhört, er geigt groß auf mit allen Instrumenten, die er beherrscht. Da gibt es, glaube ich, neben der Gitarre viele andere, die Sitar möglicherweise, die Bass, die Akustikgitarre, die E-Gitarre. Das ist schon relativ spannend und Gateway hat man normalerweise auch zu Hause.
Also ich sage auch, das ist auch einer der ganz großen Klassiker der 70er Jahre eigentlich, einer der ganz großen ECM-Klassiker, aber letztendlich einer der ganz großen Jazz-Einspielungen aus den 70er Jahren. Eine sehr, sehr strange Musik, würde ich fast jetzt mal sagen. Manchmal durchaus verstörend, manchmal so ganz typisch ECM, wobei man das, was sie machen, sonst eher bei den Kanadiern verorten würde, die auf ECM ja auch ganz viel, bei den Skandinaviern verorten würde, ob Jan Gabarek und Co., die ja auch eine ganz eigene Art von, wie soll ich sagen, sehr sphärischer Musik geschaffen haben. Und Gateway, wie der Name ja auch ein bisschen sagt, ist auch so ein Gateway in die anderen Sphären des Fühlens ein bisschen. Man fühlt sich so unter die Wikinger vielleicht hineinversetzt, oder überhaupt ins Nowhere Land, aber nicht in das von den Beatles, sondern eher in das von Hare Krishna und ähnlichen. Das ist eine wirklich sehr, sehr, vielleicht ein bisschen spirituelle Musik, die gleichzeitig sehr viel Free-Jazz-Elemente hat, aber auch dieses typische Sphärische, was man dann später auch in der Ambience-Musik wiederfinden wird.
Ja, wenn wir schon bei Gateway sind, besprechen wir vielleicht kurz die anderen drei Alben auch. Gateway 2, 78 erschienen. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Für mich war es eigentlich das bessere Album im Vergleich zum ersten. Es ist für mich ein bisschen diffiziler und ausgeklügelter dahergekommen, aber das ist ein Vergleich auf sehr hohem Niveau, muss ich sagen. Also es sind beide Alben sehr, sehr gut, und in den 90er Jahren hat man diese Besetzung wiederbelebt, 95 mit Homecoming und 96 mit In the Moment, ebenfalls auf ECM erschienen. Aber insgesamt, und da stimmst du mir, glaube ich, zu, kann man sagen, wenn man ein Gateway-Album hat, zumal eines aus den 70er Jahren, braucht man die anderen drei wahrscheinlich eher nicht, weil die Musik wirklich sehr gut ist, aber nichts Neues bringt dann.
Ja, es ist nur dann sozusagen einfach eine Geschmacksfrage, wenn man alle drei gehört hat, wenn man diesen spezifischen Sound schätzt, dann tut man sich schwer, weil es ist zwar more of the same, aber es ist nie Wiederholung, und daher ist es dann so, dass derjenige, der irgendwo ein spezifisches Stück besonders zu schätzen lernt auf einem der drei Gateway-Alben, dann vielleicht sagt, ich möchte sie alle haben. Wo es ja auch nie
vorstellt. Ja, vier Gateway-Alben. Wie gesagt, wenn man jetzt eins empfehlen würde, jemanden, der die Folien gar nicht zu Hause hat, dann würde man wahrscheinlich das erste oder das zweite Album empfehlen und nicht alle vier.
Ja. Dem kann ich mich total anschließen und würde mit dir gerne das zum Anlass nehmen, ein paar Jahre weiter zu springen. Und ich wäre gespannt, ob du dazwischen noch irgendetwas findest, was wir aufnehmen müssten.
Nein, ich weiß noch gar nicht, ob die Vorschläge von dir gekommen sind oder ob ich das gefunden habe. Zwischen diesen beiden Gateway-Aufnahmen habe ich mich nämlich ein Duo mit dem Sam Rivers gefunden. Ich glaube, das kam sogar von dir aus 76, also Dave Fallen und Sam Rivers. Zwei Plattenseiten füllende Stücke voller, ja, wie zum improvisierender Konversation. Ja. Also, das ist Saxophon und Bass. Immer beim Hören gedacht, wie spannend wäre das Ganze, wenn da noch ein Schlagzeuger dabei gewesen wäre. Ist aber nicht. Und für mich war es dann eher so eine Platte von Musikern für Musiker.
Unbedingt, ja. Ist glaube ich auch, ist eher musikhistorisch interessant, wobei man sagen muss, es gibt fast keine Platte vom Dave Holland, wo man sich kränken muss, wenn man sie aus irgendwelchen Gründen in einem Plattenschuber findet und mitnimmt. Es ist weit mehr als nur musikhistorisch interessante Musik, es ist immer spannende Musik, aber ich würde auch sagen, diese Duo-Aufnahme mit dem Sam Rivers, die lasse ich einfach schon deswegen aus, weil so viel anderes Spannendes entstanden ist, dass man guten Gewissens zu anderen Platten greifen kann. Zum Beispiel auf Jumpin' In aus dem Jahr 1982.
Ich muss jetzt, wenn man schon jumpen, dann muss ich nochmal zurückjumpen. Nämlich ins Jahr 77, das kam ja auch von dir, Emerald Tears, ein Soloalbum von Sam Rivers. Und das ist
Sam Rivers.
Sam Rivers, Blödsinn, Dave Holland natürlich. Definitiv aus meiner Sicht nur für Bassisten.
Ja, da sind da ganz, da gilt das Gleiche, wie
ich schon. Ich habe insgesamt jetzt wieder meine Meinung hat sich jetzt wieder gefestigt, dass ich eigentlich aus meiner Sicht kein einziges Instrument dazu eignet, solo gespielt und gehört zu werden, mit Ausnahme eines Instruments, und das ist das Klavier. Also ein Solo-Klavierstück oder Platte zu hören, das geht. Ja, das ist überhaupt kein Problem, zumindest für mich nicht. Das liegt vielleicht an der Eigenschaft des Klaviers, der Zweistimmigkeit. Ja, man hat zwei Hände, man kann zwei Stimmen spielen. Das kann man mit allen anderen Instrumenten nicht. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber
interessanter Ausflug in die Instrumententechnik, finde ich gut argumentiert. Wie immer kann man natürlich auch da sagen, Gott sei Dank gibt es hier unterschiedliche Zugänge und jeder darf das hören, was ihm gefällt. Aber im Grunde, ich kann nur sagen, ich stimme dir überein und würde jetzt dann tatsächlich zu Jumping In jumpen.
Sehr gerne.
Aus 82. Das ist eine Formation gewesen, mit der Dave Holland in den nächsten Jahren dann mehrere Platten aufnehmen wird. Das ist der junge Steve Coleman am Altsaxophon und an der Flöte, der in vielen, vielen Kontexten sehr, sehr schwer unterschätzte Trompeter und Hornist Kenny Wheeler, der viel mit dem Dave Holland gespielt hat und viele der ganz großartigen Kenny Wheeler-Einspielungen aus den 80er Jahren, die unter seinem eigenen Namen rausgekommen sind, die ich heute nicht besprechen wollen würde, obwohl es geniale Werke waren, wo der Dave Holland eine große Rolle gespielt hat, aber die würde ich dem Kenny Wheeler zuordnen. Und damit bleiben wir heute bei Jumping In und den Nachfolgern, wo eben Dave Holland mit dem Steve Coleman, wie gesagt, und Kenny Wheeler an den Blasinstrumenten. Dann war noch an der Posaune, die beim Dave Holland damals eine große Rolle zu spielen begonnen hat, und das hat sich bis heute gehalten. Damals war es der Julian Priester, der die Posaune gequetscht hat, und am Schlagzeug hat der Steve Ellington die Band rhythmisiert. Sehr extreme, sehr kreative Musik auf allen Platten. Jumping In würde ich einfach da jetzt rausgreifen. Vielleicht ist das die quasi die noch wertigste ist. Sie sind aber alle gut und spannend. Wird sehr viel mit musikalischen Stimmungen, mit Farben, mit Stilen gespielt. Es ist sehr, sehr avantgardistisch, ans Freie angelehnt. Durchaus anspruchsvolle, manchmal vielleicht sogar anstrengende Musik. Aber Jumping In ist in Summe gesehen ein sehr gelungenes Werk, finde ich.
Ja, wobei mir, also ich habe mir notiert, dass es ein bisschen konventionell war, die Musik, also ein bisschen Richtung Mainstream, und dass mir die Aufnahmen aus den 90ern, aus den Nullerjahren dann ein bisschen besser gefallen haben.
Ja.
Aber ja.
Gut nachvollziehbar, was auch daran liegt, dass da, wenn wir dazu kommen, dann wird wahrscheinlich meine Lobhudelei ansetzen, wie heute nämlich speziell das, was der Dave Holland in den 90er und Anfang der 2000er dann gemacht hat mit der von dir schon angesprochenen Band. Das halte ich wirklich für ganz, ganz groß, aber dazu vielleicht später wirklich. Ich würde jetzt einmal
mehr also, wenn du Lobhudelst, dann tue ich auch noch kurz Lobhudeln.
Nein, Hudle.
Darf das vielleicht das nächste Album vorstellen, weil das kam auch von mir 1986 wieder komplett andere Besetzung im Trio, nämlich mit Karl Berger und Ed Blackwell. Karl Berger spielt, glaube ich, auf der ersten Nummer Klavier, aber dann Vibraphon. Die Platte heißt Transit, ist leider nicht zu kriegen. Aber es ist diese drei Instrumente harmonieren aus meiner Sicht wunderbar, und es ist ein extrem starkes Album, das ich schon länger suche.
Ja, habe ich auch wieder reingehört, habe es schon in früheren Kontexten mal, ich glaube eben Berger selber, mir mal angehört. Ist eine tolle Sache, aber du hast vollkommen recht, ganz schwer zu kriegen. Ich würde landen jetzt bereits gegen Ende der 80er Jahre bei einer Platte, die ich auch, sobald ich sie irgendwo finden würde, sofort aufgreife, nämlich Question and Answer. Ist nicht auf ECM, sondern auf Geffen erschienen, auf dem Label, auf dem der Gitarrist dieser Trio-Aufnahme sich breit macht, nämlich der Pat Metheny. Und der Pat Metheny begleitet in diesem Falle vom Dave Holland natürlich und dem Roy Haynes am Schlagzeug. ist ja einer, der, wie soll ich sagen, manchmal sehr lyrisch und fast ein bisschen poppig vor sich hin nudelt in den schlechteren Zeiten. Aber wenn er sich wirklich auf der Höhe seiner Kunst befindet, und das tut er auf dieser Platte, dann ist er wirklich ein großartiger Gitarrist mit einer wunderbaren Technik, und der bebobbelt vor sich hin, dass es eine große Freude ist. Das ist Question and Answer oder Questions and Answers. Ich weiß gar nicht genau, wie es im Original jetzt wirklich heißt. Eine eher nebenbei wahrgenommene Platte, die ich wirklich jeden, der sich für Dave Holland interessiert und der Pat Metheny auch einmal wirklich anspruchsvoll hören möchte, ans Herz legen kann.
Ja, war nicht auf deiner Liste, kann ich nichts dazu sagen.
Ja, habe ich noch hineingewurschtelt. Was aber auf der Liste war. Was auf der Liste war, Stefan, ist das nächste. 1990 Extensions. Hast du, hast du da reingehört? Hat sie dir gefallen?
Das war auf der Liste und frag mich nicht warum, aber ich habe hier. Ah ja, doch. Das war das war doch das Album, das du überhaupt zu Beginn empfohlen hast. Mhm. Und das ist ein gutes Album. Also mir gefällt das wirklich gut. Ich kann jetzt gar nicht die Musik beschreiben. Ich habe mir nur wieder gewundert, dass, und da ist, ich glaube, im Penguin Guide habe ich es gefunden, das Album mit 2,5 Sternen.
Ja,
und ich dachte, da war ordentlich daneben gegriffen. Ja.
Total. Ja. Schwer daneben gegriffen, bin ich ganz bei dir. Es ist wieder der Steve Coleman hier am Saxophon. Auf eine ganz, ganz großartige Art und Weise, finde ich. Wirklich, wirklich super toll. Was mir besonders gut gefällt, ist die Gitarre, die sich hier
findet. Die elektrische, ne?
Die elektrische Gitarre, ja. Vom Kevin Eubanks, wenn ich mich nicht ganz irre.
Richtig, ja.
Der Bruder von Robin Eubanks, der dann später als Posaunist beim Miles Davis eine überragende, beim David Holland eine überragende Rolle spielen wird. Doch dazu kommen wir bald. Die Platten ist rundum gut gelungen, läutet die 90er ein, ist auch auf LP zumindest damals erhältlich gewesen, ist wahrscheinlich deswegen auch einer von diesen rareren Exemplaren, weil damals die Auflagen auf Vinyl schon stark zurückgegangen sind und der größere Teil der Produktion schon auf CD erfolgt ist. Also ich habe das Glück, diese Platte auf Vinyl zu besitzen, habe mir damals gekauft, und jedes Mal, wenn ich sie auflege, denke ich immer, was für eine frische, moderne Musik, gleichzeitig funky, gleichzeitig modal, sehr spannend.
Das stimmt. Ja, gebe da vollkommen recht. Wäre auch eine meiner Empfehlungen. Aber du darfst weitermachen.
Na gut, damit bin ich eigentlich bereits beim Start der für mich wirklich Höhenflugzeit vom Dave Holland. Es folgen jetzt fast jedes Jahr, es sind mehrere Aufnahmen, nicht alles, finde ich, ist wirklich so überragend gewesen, aber praktisch jedes zweite Album oder zwei von drei Alben, die jetzt in einer Reihenfolge kommen mit Ende der 90er, nämlich 1998 in dem konkreten Fall, alles auf ECM, ist für mich wert gehören, und ich persönlich sage sogar wert besessen zu werden. Erinnert mich irrsinnig stark an die kreativen Schaffensperioden von Miles Davis, die er vor seiner elektrischen Phase mit seinem großartigen Quintett gemacht hat und bis hin in die elektrische Phase, wo er jede Platte eigentlich, die er rausgebracht hat, damals Gott sei Dank auch noch fast im Jahresrhythmus, ein Meisterwerk war, und ähnlich erlebe ich es mit dieser Band, die er da zusammengeschweißt hat und die mit dem Album Points of View 1998 eben, wie gesagt, auf ECM ihr erstes Statement abgibt. In dem Fall ist am Schlagzeug der Billy Kilson, an den Vibes, in dem Fall, wie der Stefan schon sagte, Vibes und Marimba, und eben nicht Piano, ist der Steve Nelson, der ihn auch begleiten wird. Und vielleicht sogar der wichtigste Musiker dieser Zeit, oder das Musikerduo, muss man sagen, sind der Robin Eubanks an der Trombone und der Chris Potter am Saxophon, wobei ich jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ob der Potter da schon bei Points of View dabei war, ich glaube es.
Also bei Points of View war er noch nicht dabei, erst ein Jahr später. Ein gewisser Steve Wilson, den ich nicht kenne, noch nie gehört.
Steve Wilson, ja, ja, ja. Na, ab der nächsten ist es dann so, dass dieses Duo Robin Eubanks und Chris Potter sich zu musikalischen Duetten sozusagen hochschwingt, die in ihrer Einzigartigkeit für mich, sie gewarnen mich an Miles Davis und John Coltrane, die ganz anders gespielt haben, aber sich in ähnliche Höhen aufgeschwungen haben. Also was jetzt dann da folgen wird und bereits auf Points of View erstes Mal anklingt, es ist für mich wirklich Jazz am Höhepunkt seiner Zeit. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie Points of View damals rauskam. Ich habe es nur damals, da gab es noch den Virgin Megastore in Wien. Ich habe mir die Platten angehört an einer dieser Ständer und ich war schon damals schwerst beeindruckt und ich habe diese Sachen dann neben meinen Rock- und teilweise Pop-Nummern, die ich so ganz gerne in den 80er Jahren auch gehört habe, einfach nur so zur Unterhaltung, musste ich immer wieder Stücke von Points of View drunter mischen, weil für mich das so unterhaltsam und rhythmisch war, obwohl es eine sehr, sehr anspruchsvolle kammermusikalische Art ist, Jazz zu spielen, aber sie ist teilweise so mitreißend, dass du zu dem Ding tanzen kannst bis zum Abwinken.
Ja, diese Band, die du erwähnt hast, also der Saxophonist wechselt. Also zuerst war es der Steve Wilson, dann der von dir schon erwähnte Chris Potter. 2001 ist es dann kulminiert in einer Live-Aufnahme in Birdland. Da war wieder der Steve Wilson an den Saxophonen. Also ich glaube, je nachdem, wer halt verfügbar war, einer von den beiden war es immer. Du hast ein Album übersprungen, das kein Quintett Aufnahme war, sondern eine Quartettaufnahme. Da war der Steve Nelson an den Vibes auch schon dabei. Die anderen beiden Musiker kenne ich nicht, darum erwähne ich es jetzt auch nicht. Dream of the Elders 1995, das mir auch sehr gefallen hat. Das war so ein schönes, modales Album.
Unbedingt. Ist jedenfalls auch schon sehr, sehr erwähnenswert. Ich glaube, es war sogar teilweise auf Dream of the Elders, spielt dann die Cassandra Wilson auch eine Rolle auf den Vocals?
Nein, da gibt es keine Vocals dabei.
Okay, dann ist das eine andere Platte, die in dieser Zeit entstanden ist. Aber ich erinnere mich, dass Dream of the Elders durchaus absolut auch schon zu den wirklich großen Werken dazugehört.
Aber es ist jedenfalls so, dass diese zweite Hälfte der 90er war sehr Quintett konzentriert. Und daneben gab es aber auch ein anderes Debüt, das dann Anfang der 2000er Jahre rausgekommen ist, nämlich das Big Band Debüt von Dave Holland mit 13 Musikern, die ich nicht kenne. Und deswegen erspare ich mir das jetzt, die auch aufzuzählen. Das Album hieß What Goes Around und das war der erste Grammy für den Dave Holland. Und da waren Stücke drauf, die man von früher, von den Quintett- und Quartett-Aufnahmen kannte. Aber es waren Rearrangements für die Big Band. Ja. Das Ganze klingt für mich ein bisschen konventionell, vielleicht weil es eine Big Band ist. Aber andererseits muss man auch dazu konstatieren, es ist mit sehr viel Dynamik und Spielfreude aufgenommen. Und gerade das Titelstück What Goes Around ist ein tolles Stück geworden.
Ja, ich kann nur sagen, ich bin da dermaßen subjektiv, weil ich finde wirklich all diese Platten großartig, auch What Goes Around aus dem Jahr 2002, ich glaube ECM, Stefan, falls du es nicht gesagt hast, hat mich wahnsinnig mitgenommen. Ich möchte nur einfach noch dazwischen schieben und in loser Schüttung quasi noch hineinwerfen, dass vor What Goes Around noch ein paar Quintett-Aufnahmen waren, vielleicht sogar die allerschärfste, und ich bitte mal ein, irgendwann einmal ist die, zumindest habe ich sie selber verortet, als eine Kronenaufnahme beim Penguin Guide, auch wenn es nicht stimmt, 1999 die Prime Directive, alles sehr ähnliche Musik, wie schon vorher bei Points of View beschrieben, aber um nichts schlechter, wie gesagt, im Falle von Prime Directive aus 1999, vielleicht sogar der Höhepunkt. Zwei Jahre später, Not for Nothing setzt da genauso nach. Und ich wüsste nicht, welche von diesen Aufnahmen ich mitnehmen wollen würde auf die vielgerühmte Insel.
Ja, schön. Wenn ich bei der Big Band war, und dem What Goes Around Album 2005 gab es ein weiteres Big Band Album Overtime. Ebenso hörbar, ebenso gut. Ja. Vielleicht ist es nicht die große Innovation, aber in dem Kanon der Alben der 90er und Nuller Jahre sicher ein erwähnenswertes Album von Dave Holland.
Nicht minder erwähnenswert wäre für mich auch noch das 2 Jahre früher erschienene Extended Play. Das war eine Live-Aufnahme aus dem Birdland.
Habe ich ja schon erwähnt. Ja.
Hast du die eh nebenbei erwähnt?
Habe ich schon erwähnt, ja.
Dann lass sie mich noch ein zweites Mal erwähnen. Auch diese Aufnahme zeigt, dass er einfach wirklich mit seinen Mitmusikern nicht zu bremsen war. Und da kamen genau diese schon vorher angesprochenen Directions in Music-Qualitäten zum Tragen. Dave Holland ist nicht nur selber ein großartiger Musiker gewesen auf all diesen Aufnahmen, hat den Rhythmus genauso getragen wie die Melodie, hat sehr melodiöse Bass-Soli da drin gespielt, sondern er hat wirklich seine Musiker sich entwickeln lassen auf den Aufnahmen. Sind durchwegs alles Aufnahmen, die mindestens 6 Minuten, meistens deutlich über 10 Minuten sind. Und all diese CDs, gelobt sei in dem Fall wirklich die CD, sind alles CDs, die zwischen 90 und sogar manchmal bis zu 120 Minuten lang sind. Und keine einzige Minute von der Musik halte ich für langweilig. Vielleicht ergänzend noch zu Overtime, Stefan aus dem Jahr 2005. Das ist einer der ersten Platten gewesen, die er auf seinem eigenen Label der zugemacht hat. Ein Jahr später ist gleich ein anderer Kracher auf der Tour von ihm rausgekommen, 2006, nämlich Critical Mass, die ich auch noch sehr allen, die sich für diese Qualität der Musik interessieren, ans Herzen legen würde.
Ich hoffe, die 90 bis 120 Minuten Spielzeit haben Sie auf 2 CDs bezogen, weil auf einer geht es jetzt schlecht aus.
Also ich würde zumindest eine von diesen, glaube ich, habe ich mit großem Erstaunen festgestellt, dass da auf einer einzelnen CD, glaube ich, über 100 Minuten drauf waren.
Das geht nicht.
Weil geht sich das technisch nicht aus?
Das geht sich technisch nicht aus. Mhm. Außer es sind MP3-Files.
Mhm. Naja, ich schaue nochmal nach und liefere das vielleicht in der nächsten Sendung nach. Habe mich da vielleicht auch ein bisschen verhört. Aber es sind ausgesprochen wirklich lange CDs in der Zeit. Da hat man wirklich auch noch versucht, aus den CDs auch zeitlich das Maximum rauszuholen. Und da durfte sich die Gut, Musik auch wirklich
also wir sind entwickeln. Gespannt auf die nächste Folge. Vielleicht ist in Dieters Plattenschrank die eine und einzige CD vorhanden, die
ich springe,
80 Minuten Spielzeit.
Ich sprenge die physikalischen Grenzen.
Ja.
Mache ich doch gerne.
Wir haben jetzt viel über Alben und die Großartigkeit der Musik gesprochen, aber was wir nicht getan haben, ist die Musik zu definieren. Also zumindest irgendeinen Hinweis zu geben. Tat mir auch schwer und mir ist dann eigentlich nichts eingefallen dazu als moderner Post-Pop. Können wir das so...
Das würde ich sofort unterschreiben. Das ist genau der Punkt. Ich würde fast mich dazu versteigen zu sagen, dass der Dave Holland den modernen Post-Pop des ausklingenden letzten Jahrhunderts und ich nehme sogar Jahrtausends und des herauftreuenden neuen Jahrhunderts und Jahrtausends stilprägend etabliert hat. Also die Art, wie diese Jungs miteinander modernen Post-Pop gespielt haben, die würde ich sagen, da haben wir dem Dave Holland viel zu verdanken. Der hat hier neue Standards gesetzt.
Ja, ich habe dann ein Album hier stehen, über das bin ich zufällig drüber gefallen, weil ich draufgekommen bin. Ich habe das ja in meinem Plattenschrank oder in dem Fall meinem CD-Schrank, nämlich ein Octet Pathways, heißt die CD aus 2010, war auch, glaube ich, sicher auf seinem Label.
Ja.
Und nicht auf ECM. Ist auch eine Live-Aufnahme aus dem Birdland und wie gesagt, Octet, wieder mit Robin Eubanks, wieder mit Steve Nelson, Chris Potter und Antonio Hart. Ja, ist ein ganz nettes Album. Und ja, bei mir macht es dann eigentlich schon einen großen Sprung und bin dann schon in den 2021er Jahr, aber ich weiß nicht, ob du davor noch...
Nein, da bin ich bei
eine
dir.
Erwähnung hast, ja, du hast mal das Dave Liebman Album erwähnt, Fire.
Ja, stimmt. Ich habe es erwähnt. Ich habe es gar nicht in meine Analogie aufgenommen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr es ist. Ist auch
2016.
2016. Dave Liebman, bekannter Saxophonist, der auch mit Miles Davis gespielt hat, hat hier eine Trio-Einspielung gemeinsam mit dem Dave Holland und Wester.
Also es ist sogar ein Quartett. Ist nämlich mit dem Jack DeJohnette
und DeJohnette, genau.
Einem gewissen Kenny Werner am Piano.
Ah ja, genau. Ja.
Mir war es ein bisschen zu viel Avantgarde, muss ich sagen. Das
ja, ich finde es eine runde Sache. Wer reinhören möchte und sich dafür begeistern kann, es ist zumindest jetzt irgendwo auf einer der Plattformen, was JPC oder was Amazon im Sonderangebot Doppel-LP um ungefähr 15 Euro zu kriegen. Also wer da Interesse hat, kriegst eine schöne Doppel-LP auch noch drum. Und es ist feine Musik. Mir hat sie gut gefallen. Nichtsdestotrotz lande ich, wie du, im Jahr 2021 wieder eine Aufnahme auf seinem eigenen Label Dare 2. Another Land, die es auch in einer sehr, sehr schönen LP-Fassung gibt. Wieder kommt ein Gitarrist zu Ehren. Es ist wieder der Kevin Eubanks. Ich glaube, es ist der Bruder von Robin Eubanks.
Ja, das ist der Bruder.
Ja. Der Schlagzeuger ist der Obed Calvert. Großartiger Schlagzeuger, finde ich. Und der Dave Holland gibt dem Ganzen die wunderbare Abrundung. Erinnert mich irgendwo sehr, so von der Art der Musik an Extensions aus, was war das, 1989, weil es auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, eine wunderbare, fast funkige Art, Modal-Jazz zu spielen ist.
Ja, und für alle, denen das irgendwie bekannt vorkommt, der liebe Dieter hat im Jahresrückblick 2023 schon über dieses Album fabuliert.
Ja. Das ist richtig, es hat mich schon damals sehr begeistert. Und jetzt gehört es natürlich der Vollständigkeit halber dazu und jedenfalls zu den wirklich schönen, tollen Platten, die empfehlenswert sind. Ja, um da jetzt nicht sozusagen uferlos zu werden, hätte ich da noch zwei im Talon. Weiß nicht, Stefan, wie es dir geht.
Na, passt schon. Ich ergänze dann mit dem letzten Album, das wir ja zu Beginn schon mal kurz angerissen.
Bitte sehr gerne. Dann möchte ich in das Jahr 2024 schreiten, wo der Dave Holland eine Duo-Platte aufgenommen hat mit einem wirklich für mich sehr faszinierenden afrikanischen Gitarristen, dem Lionel Lueke, mit dem er ein wirklich wunderbar rhythmisches Album, wo der Lueke auch immer wieder singt, aufgenommen hat. Also mich hat es wahnsinnig mitgenommen. Es ist für mich, hat ein bisschen Afro-Jazz at the best und extrem funkig. Und zu meiner großen Freude habe ich festgestellt, dass die beiden Herren jetzt im März im Porg & Bass in Wien auftreten werden. Und das muss man natürlich geben.
Ja, mir hat das jetzt nicht wahnsinnig mitgerissen. Der Herr Lueke, von dem habe ich vorher noch nie was gehört, kommt aus Benin. Spielt halt diese afrikanische Gitarre, das wäre schon ein bisschen sehr verallgemeinernd gesagt, aber er hat halt den Gesang dabei, der mir ein bisschen erinnert an dieses westafrikanische Musik, das ist nicht unbedingt meins. Wenn ich jetzt irgendwo am Strand von, ich weiß es nicht, Marokko sitzen würde, bei Sonnenuntergang, dann würde man die Musik vielleicht ganz gerne hören im Hintergrund, aber so auf Platte und dann noch in einem Konzert. Ja, ich wäre skeptisch, aber ich wünsche da viel, viel, viel Vergnügen.
Danke, lieber Stefan. Ja, dann das Letzte, was ich da noch hineinstreuen möchte, ist eine ECM-Aufnahme aus dem Jahr 2025. Wieder ein Duo, wieder mit einem Gitarristen. Diesmal handelt es sich um Jazzlegende John Scofield. Beide Musiker, Dave Holland und John Scofield, haben zu unterschiedlichen Zeiten mit Miles Davis zusammengespielt und haben sich hier vor rund einem Jahr für Memories of Home zusammengefunden. Und es ist ein sehr, sehr lyrisches, bebopiges Album geworden, das mir auch sehr gut gefallen hat. Aber ich würde vielleicht auch dazu sagen, man muss schon Jazzgitarre mögen, um da wirklich voll reinzukippen. Ich bin es jedenfalls.
Zwei Sachen dazu. Erstens, Gary Peacock und Ralph Towner sind spannender auf ECM als der John Scofield und der Dave Holland. Also meine Meinung. Mhm. Und meine zweite Meinung, was den John Scofield insgesamt betrifft, der hat in den letzten Jahren Dinge rausgebracht, die ich nur mehr langweilig gefunden habe. Aber ich war nie ein großer John Scofield-Fan, das muss ich auch dazu sagen. Egal.
Sei hier einfach zur Kenntnis genommen und ist wieder mal Ausdruck dessen, dass man selbst mit einer langen gemeinsamen Geschichte die unterschiedlichen Stile im Jazz sehr unterschiedlich wahrnehmen kann und unterschiedliche Vorlieben entwickelt. Gott sei Dank ist es so.
Ja, und ganz was anderes, das jüngste Werk, wie gesagt, ich habe es am Anfang der Sendung kurz skizziert, Vital Spark, The Music of Kenny Wheeler, gerade rausgekommen. Ein Vokalwerk, Norma Winston am Gesang, unterstützt vom London Vocal Project. Auch der Kenny Wheeler selbst spielt mit. Ja, es ist komplett was anderes als die Musik, die wir jetzt besprochen haben. Absolut hörenswert, nichts, was ich mir kaufen würde, aber ja, interessant. Und damit bin ich am Ende angelangt unserer Dave Holland Sendung.
Ich kann dir nur schweigend zustimmen, auch ich bin am Ende einer für mich wirklich sehr unterhaltsamen, nicht nur Sendung, sondern einer unterhaltsamen Vorarbeit für diese Sendung, hat wirklich große Freude gemacht, wie schon zu Eingang erwähnt. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung, auf die Jubiläumssendung und auf unser Thema.
Ja, wir wollen aber nicht zu viel verraten, was ich sagen kann. Wir werden jetzt nicht irgendeinen banalen Rückblick machen. 100 Folgen Jazzgespräch, die längste Folge war, die kürzeste Folge war und so weiter und so fort. Das machen wir nicht. Ich hoffe, uns wird was Gescheites einfallen und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört.
Und in aller Bescheidenheit werden wir uns messen lassen, ob ihr uns banal oder nicht banal findet und freuen uns, wenn ihr uns dabei wieder zuhören werdet.
Damit einen schönen Gruß aus Wien und bis zum nächsten Mal. Baba.
Pfiat dich, pfiat euch.